Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Tatsächlich schon 10 Jahre her ist es, dass die Staatsanwaltschaft Augsburg mehr als 1000 Bilder in der Münchner Wohnung von Cornelius Gurlitt beschlagnahmte. Cornelius Gurlitt, dem Sohn des NS-Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt. Dieser Schwabinger Sensationsfund am 28. Februar 2012 machte weltweit Schlagzeilen. Da war ein alter Mann, der zurückgezogen lebte und Bilder von Picasso, von Beckmann und Renoir sein eigen nannte. Aber ja, was heißt schon Eigentum, wenn der Verdacht von NS-Raubkunst begründet im Raum steht? Schließlich war Gurlitts Vater damals in der NS-Zeit mit der Verwertung beschlagnahmter Kunstwerke beauftragt. Mein Kollege Stefan Koldehoff ist spezialisiert auf Raubkunst und war und ist mit diesem Fall Gurlitt intensiv beschäftigt. Stefan Koldehoff, können Sie sich erinnern, was Sie damals gedacht haben, als dieser Fund bekannt wurde?
Also das Erste, was ich mitbekommen habe, war diese inzwischen legendäre Titelseite der Illustrierten Focus, die ja so gerne ein Nachrichtenmagazin sein möchte, die von Hitlers Milliardenschatz gesprochen hat. Und dann war auf dem Cover natürlich auch Hitler zu sehen und ein unscharfes Franz-Marc-Gemälde im Hintergrund und die Behauptung, da ist ein unbekannter Kunstschatz gefunden worden. Und ich habe als allererstes gedacht, das stimmt so mit Sicherheit nicht. Es gibt keinen unbekannten Milliardenschatz mehr in Deutschland. Das kann so nicht stimmen. Aber gleichzeitig auch, dass nach dem Krieg und im Krieg Dinge verschwunden sind, die bis heute noch nicht wiedergefunden sind, das stimmt. Also Dimension wahrscheinlich völlig überzeichnet, aber ja, mit Dingen, die den rechtmäßigen Besitzerinnen im Krieg gestohlen, abgepresst wurden, haben wir bis heute immer noch ein Problem, natürlich.
Die Öffentlichkeit, die hat ja erst sehr viel später von diesem Fund erfahren, nämlich 1,5 Jahre nach der Beschlagnahmung. Warum eigentlich? Weil keiner wusste, wie man mit diesem Fall jetzt am besten in der Öffentlichkeit umgeht?
Ja, da haben Sie, glaube ich, völlig recht. Ich glaube, das war der Punkt. Also wenn wir es uns nochmal klar machen, Ende September 2010 sitzt ein alter Mann in einem Zug von der Schweiz nach München und irgendwelchen Zöllnern war aufgefallen, dass der ja am Morgen erst in die Schweiz gefahren war. Und die stellen fest, das dürfen sie ja, der Mann hat eine größere Menge Bargeld bei sich. Das riecht doch irgendwie nach Steuerhinterziehung. Und dann malen natürlich die bürokratischen Mühlen, dann werden Anträge gestellt, dann findet eine Hausdurchsuchung statt. Dann stellt man fest, na gut, viel Bargeld hat er nicht gehabt in seiner Etagenwohnung da in München-Schwabing, aber ganz, ganz viele Kunstwerke in Stellagen stehen da. Das müssen wir doch mal genauer untersuchen. Und das hat dann eben eine Zeit gedauert.
Die Berichterstattung war ja dann teilweise auch reißerisch. Sie haben ja gerade den Fokustitel schon genannt. Der ältere Herr Gurlitt starb 2014, also eigentlich nur ein Jahr, nachdem es bekannt geworden war. Und aus seinem Verhalten ist man ja auch nie so richtig schlau geworden. Also er wollte die Bilder jedenfalls nicht zurückgeben, ne?
Er war sicherlich so etwas wie ein wunderlicher Mensch, wie man das heute nennen würde. Er lebte allein, zurückgezogen, er war menschenscheu, erzählen Menschen, die ihn getroffen haben, sein Betreuer unter anderem. Man muss sich aber auch da wieder eins klar machen, er war sich, meiner Meinung nach völlig zu Recht, keines Unrechts bewusst. Er hatte diese Bilder von seinem Vater, Sie haben es gerade schon gesagt, einer der 4 Kunsthändler, die die sogenannte entartete Kunst, die Nationalsozialisten nicht gestohlen hatten von meist jüdischen Sammlern, sondern die sie aus deutschen Museen per Gesetz beschlagnahmt hatten. Diese Werke hat Vater Gurlitt vermarktet und der wird irgendwann seinem Sohn gesagt haben, das besitzen wir alles rechtmäßig. Und das stimmt auch. Ich habe zugespielt bekommen, irgendwann mal schriftliche Unterlagen, die auch bei Gurlitt Sohn beschlagnahmt worden sind. Da sind Quittungen bei, da sind Kaufbelege bei, da ist so gut wie nichts gestohlen gewesen. Und in dem Bewusstsein wird der Sohn, wird Cornelius die ganze Zeit gelebt haben. Also er hat die Welt nicht mehr verstanden, als da plötzlich Polizei und Staatsanwaltschaft bei ihm auf der Matte standen und wissen wollten, was er da hat, was er da gehütet hatte über Jahre und Jahrzehnte hin. Und sein Betreuer hat mal gesagt, diesem alten Mann ist Unrecht getan worden. Ich glaube, dass das stimmt.
Nach seinem Tod ging die Sammlung dann auf Gurlitts Wunsch ans Kunstmuseum Bern. Und da wurden dann ja auch einige, sehr, sehr wenige, muss man sagen, Kunstwerke restituiert. Geht denn Bern transparent mit dieser schwierigen Sammlung um?
Ja, bisher kann man da eigentlich nichts anmerken, was negativ wäre. Cornelius Gurlitt hatte ja noch zu Lebzeiten das getan, was viele deutsche Museen bislang nicht tun, nämlich einer offenen und einer bedingungslosen Untersuchung zugestimmt. Das hätte er als Privatmensch überhaupt nicht gebraucht. Es gibt Regularien, die sogenannte Washingtoner Erklärung, in der sich die öffentlichen Museen dazu verpflichten. Privatmenschen kann da niemand zu verpflichten. Er hat trotzdem gesagt, ich möchte das. Und der Bund, der dann irgendwann auch gemerkt hat, na so ganz okay war das nicht, was wir da mit Herrn Gurlitt gemacht haben, hat dann dafür die Mittel und das Personal zur Verfügung gestellt. Und wie Sie gerade schon sagten, mal ist von 8 Werken, mal ist von 14 Werken die Rede. Insgesamt war das ein Konvolut von nahezu 1600 Gemälden, Zeichnungen und so weiter. Das ist wirklich ein verschwindend geringer Anteil. Das war keine NS-Raubkunst.
Was würden Sie denn sagen, Stefan Koldorf, wurde dieser Fall Gurlitt bis heute angemessen aufgearbeitet mit einer Taskforce, muss man vielleicht noch dazu sagen, die ja eigens dafür eingerichtet wurde?
Ich glaube schon. Ich glaube, da ist mit Sorgfalt gearbeitet worden. Man muss jetzt mal ein bisschen zur Seite gucken, wenn man sieht, dass einige Mitarbeitende in dieser Taskforce dann selbst daraus einfach mal publiziert haben, was sie herausgefunden hatten, Buchverträge abgeschlossen haben. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Ich würde mir wünschen, dass tatsächlich auch diese schriftlichen Dokumente irgendwann mal veröffentlicht werden. Denn aus denen geht wirklich hervor, es war nicht die große Überraschung, als die das verkauft worden ist. Ganz, ganz viele Galerien, Auktionshäuser haben mit Familie Gurlitt in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren gute Geschäfte gemacht. Man wusste, dass es diese Sammlung gibt. Aber wenn die Taskforce das nicht veröffentlicht, muss das vielleicht irgendwann mal ein Journalist tun. Und der zweite Punkt, das Ganze hatte eine unglaublich positive Auswirkung auf die ganze Raubkunstdebatte in Deutschland dann doch. Das Bewusstsein dafür, dass es immer noch Menschen gibt, vor allen Dingen jüdische Familien, die nach ihrem Eigentum suchen, auch Jahrzehnte nach Kriegsende, das ist unglaublich gestärkt worden. Und dafür muss man, glaube ich, Cornelius Gurlitt, auch wenn er es nicht gewollt hat, dankbar sein.
Stefan Koldehoff über die Sammlung Gurlitt 10 Jahre, nachdem der Schwabinger Kunstfund aufgedeckt wurde. Besten Dank.
Gerne.